Herzlich willkommen zur 29. Folge unseres Podcasts Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir herausfinden, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und wie immer an meiner Seite Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang.
Ja, heute nehmen wir uns eine Frage vor, die immer wieder durch Politik und Medien geistert. Müssen wir in Deutschland einfach nur wieder mehr arbeiten, um erfolgreich zu sein?
Ja, es ist die große Debatte zurzeit, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir in Deutschland seit 3 Jahren nicht mehr wachsen. Und einer der Aussagen oder Punkte ist natürlich, wir müssen mehr arbeiten. Auch Friedrich Merz hat das in seiner Antrittsrede sehr klar gesagt. Und die Kernfrage ist natürlich, wie und vor allem, es suggeriert ja auch immer wieder, sind wir mittlerweile eine faule deutsche Gesellschaft, also einfach nicht mehr so fleißig, wie wir es mal waren. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Thematik, die wir uns heute mal etwas näher anschauen wollen.
Genau, diesen Impuls wollen wir aufgreifen und wir gehen wie immer sachlich in die Analyse. Also was sagen die Zahlen wirklich? Welche Logik steckt dahinter? Was bedeutet das jetzt für Unternehmensverantwortliche? Also müssen wir mehr arbeiten, um wieder eine starke Wirtschaftsnation zu werden? Oder was wären vielleicht Alternativen?
Ja, schauen wir einmal auf Zahlen, die ja auch immer zitiert werden. Laut OECD liegt die durchschnittliche Arbeitszeit pro Erwerbstätigen in Deutschland bei rund 1340 Stunden im Jahr. Und das ist der niedrigste Wert im internationalen Vergleich. Also das wird dann herangezogen und dann sagt man, hey, guck mal, pro Erwerbstätigen arbeiten wir die niedrigste Anzahl an Stunden verglichen mit unseren anderen Ländern in Europa. Also manche leiten dann daraus ab, wir verlieren den Anschluss, weil zu wenig gearbeitet wird.
Nochmal die Zahl zur Einordnung. Tatsächlich lag also die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei etwa 34,7 Stunden. Das ist niedriger auch als der im EU-Durchschnitt, der bei 37 Stunden liegt. Naja, das Problem vor allen Dingen an dieser Zahl sagt erst einmal wenig über die individuelle Leistungsbereitschaft aus. Sie ist eine organisationale Zahl, vor allem aber aus einem ganz wichtigen Grund, denn sie vermischt Vollzeit und Teilzeit. So. Und jetzt muss man dazu sagen, dass seit 1991 zwar die durchschnittliche Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten in Deutschland auch gesunken ist, allerdings nur sehr geringfügig, nämlich von 41,4 auf etwa 40,4 Stunden pro Woche, also nur um eine Stunde.
Naja, und zweiter Effekt, gleichzeitig ist die Erwerbsbeteiligung massiv gestiegen. Besonders Frauen sind deutlich häufiger berufstätig geworden. Die Zahl ist von 57% auf fast 74% gegangen. Das heißt, wir haben einen strukturellen Wandel, der sich in den Zahlen an der Oberfläche abspielt, aber in der Debatte natürlich gern ignoriert wird, obwohl man eigentlich das Gesamtbild prägt und obwohl man ihn berücksichtigen muss, bevor man vorschnelle Schlüsse zieht.
Das ist ja so dann der Mythos, ne, der niedrigen Arbeitszeit, vielleicht mal an einem einfachen Beispiel auch mal dargestellt. Wenn man also jetzt, wie es in Deutschland üblich ist, ein Paar, bei dem beide jeweils angenommen 25 Stunden arbeiten und sich dann gleichzeitig auch noch die Hausarbeit, wie man das schön sagt, Care-Arbeit auch teilen gleichmäßig, dann zählt statistisch gesehen dieses Paar weniger für als einzelgemessen nämlich, als jetzt ein Personenhaushalt, wo eine Person 40 Stunden Vollzeit arbeitet mit einer weiteren Person, die gar nicht arbeitet. Obwohl eigentlich im ersten Beispiel das Paar zusammen 50 Stunden Erwerbsarbeit leistet und im zweiten Beispiel eben nur das Paar 40 Stunden.
Ja, das zeigt am Ende, dass wenn wir den Fokus rein auf Erwerbsarbeit legen, verzerren wir die Realität. Dazu kommt ja noch das unbezahlte Arbeit und dazu zählen ja Themen wie Haushalt, Kinderbetreuung, Pflege, da komplett außen vor bleiben, obwohl sie volkswirtschaftlich enorm relevant sind.
Ja, das ist der Punkt, ne? Also in Deutschland leisten Frauen im Schnitt 30 Stunden unbezahlte Care-Arbeit. Und das summiert sich immerhin auf, wenn man hier nachlesen, im 72 Milliarden Stunden jährlich. Das ist also ein enormer Beitrag, der in dieser, ich sag mal, fleißig oder Faul-Logik eigentlich überhaupt nicht auftaucht.
Also am Ende zeigt uns das, dass diese internationalen Vergleiche, die zunächst mal herangezogen werden, eigentlich doch etwas schief hängen. Ja, und da ist auch ein weiterer Denkfehler drin, dass Länder mit einer hohen durchschnittlichen Wochenarbeitszeit oft als besonders fleißig gelten. Also Serbien beispielsweise mit über 42 Wochenstunden, aber dort arbeiten zum Beispiel deutlich weniger Frauen, die Erwerbstätigenquote der Frauen liegt unter 50%. Ja.
Das bedeutet nämlich dann, dass die, ich sag mal, rechnerisch hohe Wochenarbeitszeit nicht entsteht, weil alle mehr arbeiten, sondern weil viele gar nicht arbeiten. Und das muss man in der Berechnung natürlich als allererstes im Kopf haben, vor allen Dingen, wenn es um internationale Vergleiche geht. Die Erwerbsbeteiligung ist eigentlich der relevante Faktor und nicht nur eben die Stunden pro Kopf.
Ja, und jetzt kommt dazu genau eine spannende Zahl, nämlich trotz einer hohen Teilzeitquote in Deutschland ist unser gesamtes Arbeitsvolumen auf Rekordniveau. 61,4 Milliarden Stunden im Jahr 2023, und die Zahl wird oft ignoriert. Das ist ein Rekordlevel, und sie zeigt klar, es wird mehr gearbeitet als je zuvor. Nur anders verteilt.
Ja, und jetzt, wenn wir dann zu unserem Thema auch mal überleiten, wo wir ja auch in Unternehmen immer wieder sehen, was dann eben auch Arbeit machen kann mit Menschen im positiven wie im negativen Sinne, müssen wir tatsächlich sagen, dass, ich sag mal, so einseitige Forderungen nach mehr Arbeiten gesundheitliche Risiken sehr einfach verkennen oftmals. Unsere Erkenntnisse zeigen sehr deutlich, es sind oft, ich sag mal, die Rahmenbedingungen, mangelhaftes Führungsverhalten kann es sein oder schlechte Aufgabenorganisation oder schlicht ungesunde Rahmenbedingungen, die eben zu erhöhten mentalen und körperlichen Belastungen führen. Und da wäre dann mehr Arbeiten per se erst einmal jetzt nicht sehr förderlich.
Ja, das ist ein guter Punkt, Wolfgang, denn wenn man hier die letzten Zahlen der DAK zum Beispiel heranzieht, dann sind mehr als 50% der Erwerbstätigen durch Stress erheblich belastet. Die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Das ist auch sehr häufig durch die Arbeit begründet, natürlich nicht immer nur ausschließlich, aber sehr häufig und wie wir heute wissen, oder Beeinträchtigungen auch privater Natur werden im Arbeitskontext nicht beachtet oder abgeschoben nach dem Motto, das ist eine Privatsache. Also auch da spielt es indirekt rein. Also hier alarmierende Zahlen, die zunächst mal nicht dafür sprechen, dass wir unsere Produktivität deutlich steigern können, indem die Menschen, die arbeiten, einfach mehr Stunden arbeiten.
Ich denke, was wir damit vor allen Dingen sagen wollen, ist, dass wenn wir über Arbeitszeit sprechen und auch dann natürlich über mehr arbeiten, dass wir immer auch über Resilienz, Belastbarkeit, und auch mittelfristige, langfristige Leistungsfähigkeit sprechen müssen. Sonst führen wir auch eine betriebswirtschaftlich kontraproduktive Debatte. Also das ist der entscheidende Punkt, den wir immer wieder betonen. Ne? Gesundheit und Leistung sind zwei Seiten derselben Medaille. Wenn wir also mehr arbeiten würden, dann müssten wir uns noch mehr im Prinzip um die Arbeitsumgebung kümmern, als wir es ohnehin schon tun sollten.
Und das ist genau der Punkt, dass die Vorstellung eben, dass längere Arbeitszeit automatisch mehr Produktivität bringt, diese Vorstellung ist empirisch ganz eindeutig widerlegt worden. Also da zeigen alle Studien, dass ab einem gewissen Punkt die Produktivität pro Stunde sinkt und Fehler, also wie Ausfallrisiken, deutlich steigen.
Ganz interessant, dass das nicht nur so rum sogar ist, sondern auch andersrum auch schon Studien gibt. Es liegen ja auch mehrere Studien zu 4-Tage-Wochen vor. In Großbritannien gab es zum Beispiel eine sehr groß angelegte Pilotstudie, wo etwa 92% der Unternehmen angaben, dass sich die Produktivität gehalten oder sogar verbessert hat, trotz verringerter Stundenzahl. Auch in Deutschland sehen wir ähnliche Pilotprojekte mit ähnlichen Ergebnissen. Ich möchte jetzt sofort dazu sagen, dass das jetzt nicht gleichzeitig bedeuten soll, dass man flächendeckend die Vier-Tage-Woche einführen soll, sondern es geht schlicht darum, dass man Lösungen entwickelt, die zum jeweiligen Arbeitssystem passen, ja, und auch zur Belegschaft passen.
Ja, das ist sehr spannend. Das heißt am Ende, dass es vor allem dann funktioniert, wenn die Organisation klar auf Ziele, Prioritäten, auf Eigenverantwortung ausgerichtet ist und wenn die Zeit, die Arbeitszeit alleine nicht mehr der Mess- oder Erfolgsfaktor ist, aber Klarheit und Struktur, das sind, ja, also das Ergebnis zählt und nicht die Zeit, die ich am Schreibtisch oder am Fließband absitze. Ich meine, das ist eine bekannte Diskussion. Das ist ja auch eine Diskussion, die immer angezogen wird beim Thema auch im Büro oder Homeoffice und dann auch die Sorge, dass man, naja, wenn ich nicht mehr an meinem Schreibtisch sitze, sondern zu Hause, dann bin ich ja auch nicht mehr produktiv. Wobei ich ja auch nicht in die Menschen reinschauen kann, wenn jetzt wieder an seinem Büro sitzt und am Schreibtisch vom PC, ist der gerade produktiv und macht er gerade was oder denkt er gerade an was ganz anderes? Also diese vermeintliche Kontrolle, die ist ja sowieso auch sinnlos und bringt wenigstens. Aber eben tatsächlich zeigt, dass wir, wenn wir über die Maßgabe Arbeitszeit und Erwerbstätigkeit in Zeit reden, dass das nicht die Stellgröße sein kann, an der wir feststellen, ob wir fleißig oder faul oder produktiv oder nicht produktiv sind.
Ja, genau. Und für Unternehmen bedeutet das ja auch, dass mehr Arbeitszeit nicht automatisch auch mehr Wert schafft. Also entscheidend ist vor allen Dingen das passende Gleichgewicht zwischen Motivation, Gesundheit, Struktur und am Ende dem Output. Und man muss ja auch sagen, dass, ich sag mal, insgesamt eine höhere Wirtschaftsleistung nicht dadurch entsteht, zumindest nicht ausschließlich dadurch entsteht, indem wir immer mehr Stunden arbeiten, sondern vor allen Dingen durch die mehr Wertschöpfung pro Stunde. Also die schafft man ja zum Beispiel durch Investitionen in Technologie und in Bildung oder auch eben in neue Arbeitsmodelle.
Ja, das ist ja gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das ein Wettbewerbsvorteil, unser moderne Arbeitszeitmodelle anzubieten. Teilzeit, Jobsharing, Remote Work, im Rahmen des Möglichen natürlich. Denn damit erhöhe ich ja nicht nur die Attraktivität, sondern auch die Bindung.
Ja, und deswegen würden wir immer wieder sagen, also wer Produktivität heute strategisch steuern möchte, will, muss, der sollte sich vor allen Dingen fragen, wie lange arbeiten meine Leute? Nicht das, sondern was brauchen sie, um unter den, sagen wir, Rahmenbedingungen ihre beste Leistung erbringen? Also nicht zu fragen, wie lange, sondern was ist am Ende das Ergebnis?
Ja, genau richtig. Und wie du gerade eben gesagt hast, zu Recht, es geht natürlich um Technologie, Prozesse, Weiterbildung, Qualifizierung, um ein bestmöglicher Output zu erreichen. Aber, und es geht auch darum, die Menschen zu befähigen, an ihrem Arbeitsplatz ihre höchstmögliche Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit zu erreichen. Ja, also nochmal ein großer, wichtiger Schritt. Und die Vorstellung von mehr Arbeit ist gleich mehr Erfolg, die funktioniert heute nur noch begrenzt. Wir müssen sehr viel differenzierter über Wertschöpfung, Teilhabe und Nachhaltigkeit sprechen.
Ja, und wir sollten vielleicht aufhören, über Durchschnittswerte pauschal zu urteilen. Wir müssen schlicht verstehen, dass Arbeitszeiten ein komplexes, auch ein gesellschaftliches System und nicht nur ein einfacher Steuerhebel ist, sondern deswegen auch sich Unternehmen andere Fragen stellen sollten, sondern zum Beispiel, welche Arbeitszeitmodelle bieten wir denn eigentlich bereits, um jetzt zum Beispiel Lebensphasen, Kinderpflege, Studium zu ermöglichen? Oder können neue Modelle wie zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit, Sabbaticals sind Thema, Job-Tandems, vielleicht auch als Begriff bekannt, die eigene Innovationskraft fördern oder auch nicht? Das sind Fragen, die wichtig sind. Und vor allem auch, wie messen wir künftig Produktivität im Unternehmen? Eher am Ergebnis, also Umsatz, Projekte, Meilensteine und so weiter, oder an der bloßen Anwesenheit, ob jetzt Homeoffice, oder nicht, das ist ja auch das Riesenthema da in dem Kontext.
Ja, wenn man das so Revue passieren lässt, dann kommt man doch eigentlich zum Schluss, dass die Unternehmen ein ureigenes Interesse haben, sich für ein leistungsorientiertes, gesundes und zukunftsfähiges Arbeitsverständnis zu entscheiden, sich dahin zu entwickeln, weil sich das ja nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell auszahlt. Und fassen wir mal zusammen, das ist doch eigentlich eine hervorragende Nachricht, die man auch gerne den Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft zurufen würde, die ja mit allen Kräften und mit allen Überlegungen daran arbeiten, wie kriegen wir wieder Wachstum hin, wie werden wir produktiver etc. Meine gute Nachricht ist doch, wir sind nicht allein nur davon abhängig, dass wir mehr Arbeitskräfte oder mehr Arbeitsstunden bekommen. Also die, sei es durch mehr Immigration oder qualifizierte Immigration oder schneller Rückkehr der Frauen nach der Babypause oder indem die Menschen einfach noch länger arbeiten und später in Rente gehen, sondern wir haben ein großes und fast immenses Potenzial mit den bestehenden Arbeitskräften und mit der bestehenden Arbeitszeit, um deutlich mehr Produktivität zu erzielen. Und ich glaube, dass das Tolle an der Sache ist ja, dass es eben nicht auf die Gesundheit, auf Kosten der Gesundheit gehen muss, sondern dass man gleichzeitig auch die Chance hat, die Zufriedenheit zu steigern, die Gesundheit zu erhöhen. Und wir wissen ja, dass da bis zu 30, 35% Produktivität liegen. Und dass dieser Punkt, dieses Thema wird doch noch zu stark vernachlässigt. Aber nehmen wir mal im positiven Sinne, das Glas ist halb voll. Da liegen große Chancen.
Ein schönes Fazit, wie ich finde. Und in diesem Sinne, allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine erfolgreiche und eine vor allen Dingen effektive Woche.
Ja, alles Gute. Bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.